Ich stelle Ihnen nun kurz den zweiten Referenten dieses Panels vor, Konrad Melchers. Er studierte in den 1960er Jahren Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin und gehörte 1963 zu den Gründungsmitgliedern des Afrika-Arbeitskreises des Berliner SDS und verbrachte in diesem Rahmen auch mehrere Monate in Nigeria. Nach dem volkswirtschaftlichen Diplom 1968 arbeitete er unter anderem von 1970 bis 1973 als Referent für Ostafrika im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unter Eppler. Danach war er als freier Journalist und entwicklungspolitischer Gutachter tätig und 1980 erfolgte dann die politikwissenschaftliche Promotion über die sowjetische Afrikapolitik. Im Anschluss daran war er von 1983 bis 2004 Redakteur für Entwicklungspolitik und Dritte Welt beim Evangelischen Pressedienst in Frankfurt. Danach war er bis 2007 Chefredakteur der Nachfolgezeitschrift 1 Entwicklungspolitik. Seit 1984 koordinierte er auch das Dritte Weltjournalistennetz und war Mitglied der Fachbeiräte Nord-Süd bzw. Medien der Heinrich-Böll-Stiftung. Bis in die Gegenwart ist er aktiv engagiert in verschiedenen deutsch-äthiopischen Vereinigungen, insbesondere zur Förderung äthiopischer Museen. Auch er hat zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt, unter anderem seine Dissertation Sowjetische Afrikapolitik von Chruschtschow bis Brezhnev und eine Vielzahl von Aufsätzen, Analysen und Dokumentationen zu allen Themen der Entwicklungspolitik. Auch hier freuen wir uns, einen Experten und Weggefährten gewonnen zu haben und freuen uns auf seinen Vortrag Leiterfahrung und kreative Offenheit, Reflexionen über das Redigieren der Dritten Welt.
Vielen Dank, Frau Müller. Kai Friedrich Schade und ich hatten unter anderem eins gemeinsam. Wir waren als Angestellte im BMZ angehende Beamte, die aber dann doch den Journalismus vorzogen. Es gibt viel, was Beamte und Journalisten unterscheidet. Das heißt zum Beispiel, ein Beamter, dem muss man das 10-mal erzählen, bevor er das überhaupt zur Kenntnis nimmt, geschweige denn akzeptiert, während ein Journalist schon, also frühestens oder spätestens beim 2. Mal nicht mehr zuhört. Aber Beamte und Journalisten haben eins gemeinsam. Im Vergleich zu Terroristen. Terroristen haben Sympathisanten. Das Besondere an Kai Schade in vielerlei Hinsicht war, dass er auch als Journalist Sympathisanten hatte und hat. Und ich möchte Sie deshalb alle sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie für Kai Friedrich Schade als Sympathisanten gekommen sind und ganz besonders natürlich Susanne und die Familie. Ich möchte Bernhard Gissibel gratulieren, nicht nur, dass er diese Tagung organisiert hat und all das vorbereitet hat, sondern dass er eigentlich schon mein Referat zum allergrößten Teil vorweggenommen hat. Er hat so fundiert den gesamten Horizont der Publizistik von EPD-Entwicklungspolitik abgesteckt, dass ich mich schwer tue, da also substanziell etwas hinzuzufügen. Es ist auch deshalb nicht so einfach, weil wir ja in diesen 38 Jahren Existenz der Redaktion ungefähr 50.000 Seiten redigiert haben. Und ich jetzt schon seit 7 Jahren nicht mehr dabei bin, also verzeihen Sie mir meine Erinnerungslücken. Ich möchte mich zuerst mit dem publizistischen Konzept von unserer Redaktion beschäftigen und dann im zweiten Schritt über Konflikte, die sich über diese publizistische Konzeption ergaben, Ihnen noch etwas erzählen und zu den Ergebnissen, die sich daraus ergeben haben, etwas noch anmerken. Es ist ja ein interessanter unterschiedliche Formulierungen sind hier gerade nochmal verwandt worden. Also ob wir nun die Dritte Welt redigiert hätten oder redigieren würden oder EPD-Entwicklungspolitik, das war hier ein kleiner Diskurs zwischen mir und Herrn Gisibel und ich dachte eigentlich, ich könnte mich bedanken für die Steilvorlage, die Sie mir gegeben haben, was wir eben gerade nicht machen wollten, die dritte Welt zu redigieren. Und Sie haben es aber nochmal erwähnt, wir wollten es eben tatsächlich nicht machen, und weil diese Art von Paternalismus ein Grundübel unserer Beziehungen zu den Entwicklungsländern zum Süden eigentlich darstellt und wir gerade das natürlich vermeiden wollten und bekämpfen wollten. Die Frage ist aber, die wir zuerst bei dem publizistischen Konzept stellen und beantworten sollten, ist, was ist eigentlich das Thema? Was ist Entwicklungspolitik? Ah, das wäre sehr interessant. Moment, geht das hier um? Okay. Das ist natürlich ein weites Feld und ich langweile Sie damit, letztlich, wenn ich jetzt da sehr ausführlich werden würde. Aber ich denke, dass doch einige Punkte erwähnt werden müssen, die deutlich machen, warum wir in solche Konflikte geraten sind in der Redaktion. Für uns war sehr wichtig die ethische Dimension der Entwicklungspolitik. Und das mache ich aber jetzt hier sehr kurz. Unsere Leitlinie war das Dreigestirn des konziliaren Prozesses: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wir haben das eben sehr stark mit einem ethischen Motiv verbunden und sahen darin eben tatsächlich die Leitlinie unserer Publizistik. Im Zentrum oder von besonderer Bedeutung für unsere Arbeit war die politische Dimension. Es gibt zwei Eckpunkte, von denen die Entwicklungspolitik erfasst werden muss. Auf der einen Seite ist es die globale Politik und auf der anderen Seite ist es die Ebene der Entwicklungsprojekte oder noch enger gefasst der Armutsbekämpfungsprojekte, also der berühmte Brunnen im Sahel. Wir haben uns sehr stark der globalen Politikebene zugewandt, was allerdings eben für all die, die nun tatsächlich in der täglichen Arbeit als in der Entwicklungszusammenarbeit eben in Projekte gemacht haben, ein weiter Spagat letztlich darstellte. Ich möchte das kurz charakterisieren, was das Problem der Entwicklungspolitik aus meiner Sicht im Zusammenhang mit der globalen Politik ist und weiterhin ist und immer geblieben ist, weshalb die Entwicklungspolitik keine herausgeordnete Rolle spielt im Konzert, im Orchester der Politik insgesamt. Man kann das zusammenfassen, dass Entwicklungspolitik sowohl jetzt im nationalen deutschen Rahmen, aber auch international eine verhinderte Globalpolitik ist. Nehmen wir das Beispiel der neuen Weltwirtschaftsordnung, für die der Süden in den 60er oder schon beginnt in den 50er Jahren, 60er, 70er Jahren gekämpft hat. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung wurde das 0,7%-Ziel. Und da zeigt sich die Absurdität dieser Auseinandersetzung. Selbst dieses 0,7%-Ziel ist ja sogar, wurde auch nochmal erwähnt, eine nicht erreichbare Größe in Anführungszeichen. Viel eklatanter, finde ich, ist das Missverhältnis dessen, was man unter Entwicklungspolitik versteht. Wenn man den politischen Hauptfaktor, Hauptmotivation für Entwicklungshilfe, für Entwicklungszusammenarbeit nimmt, nämlich den Ost-West-Konflikt, solange er existierte. Dieser wurde aber tabuisiert. In der entwicklungspolitischen Konzeption, an der ich auch am Anfang noch mitgewirkt habe, die zu entwickeln, wird das Thema ausgeklammert. Nehmen wir selbst den Bericht der Nord-Süd-Kommission von Brandt. Das Thema Ost-West-Konflikt wird dort nicht erwähnt. Es werden natürlich stellvertretende Begriffe verwandt, wie einfach Frieden, aber das Verhältnis zwischen Ost-West- und Nord-Süd-Konflikt werden dort nicht systematisch thematisiert aufgearbeitet, um die Bedeutung der Entwicklungspolitik herauszustellen. So ist es auch nicht Es ist nicht bisher meines nach irgendwo veröffentlicht worden, dass die Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungspolitik maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es tatsächlich zu keinem dritten Weltkrieg gekommen wäre. Wenn sich der Prozess in Südostasien fortgesetzt hätte, also die Befreiung Vietnams und so weiter, aber in einem Kontext, eines prosowjetischen Kontext, also die Machtfrage tatsächlich in der Welt gestellt werden können durch sozusagen die Domino-Theorie, dann hätten wir möglicherweise tatsächlich einen Weltkrieg bekommen. Und dass das nicht der Fall war, denke ich, hat sehr viel damit zu tun, dass mit Entwicklungspolitik eine ganz bestimmte Form einer pro-westlichen Friedenspolitik betrieben wurde. Dann, als der Ost-West-Konflikt zu Ende war, hieß es zuerst Friedensdividende, und dann, als man merkte, das haut ja gar nicht, also das interessiert überhaupt niemanden politisch, also auch Helmut Kohl sich letztlich da auch ad absurdum führte, fing man sehr schnell wieder an, neue Sicherheitsstrategien zu formulieren. Und dann, also es kam vor allen Dingen von UNDP, der sogenannte erweiterte Sicherheitsbegriff wurde eingeführt. Darunter fallen also die Sicherheitsthemen durch Umweltfragen, Klimaveränderung, Flüchtlinge, eben auch Terrorismus, Staatszerfall, und all diese Prozesse wurden in den erweiterten Sicherheitsbegriff hineingebracht, aber eben nicht in den Zusammenhang der Entwicklungspolitik. Ein weiteres Beispiel kann man sagen, die großen Weltkonferenzen der 90er Jahren. Eigentlich sollte dort durch diese Weltkonferenzen eine neue Weltordnung daraus entwickelt werden, waren zumindest die Ideen einiger, die diese Konferenzen konzipierten. Das Ergebnis war aber die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen und die sogenannten Millenniumsziele. Die kann man da sagen, wirklich nur der allerletzte Wurmfortsatz einer neuen Weltordnung, also überhaupt nichts damit zu tun hatten und haben. Auch jetzt in der neuen Form der nachhaltigen Millenniumsziele. Anderes Beispiel, die Tobin-Steuer, also Finanztransaktionssteuer. Unser heutiges mit das größte wirtschaftliche Problem ist die totale Abkoppelung des Finanzsektors von und die, durch die Tobin-Steuer könnte eine Chance bestehen, diesen Finanzsektor sozusagen wieder einzufangen. Es wird aber von der Entwicklungspolitik gesagt, das ist eine neue Finanzierungsquelle. Während man ja eigentlich die Steuern minimieren sollte durch die Tobin-Steuer, indem man den Finanzsektor wieder einfängt, wird genau das Gegenteil eigentlich mit so einem Ansatz gemacht. Die Entwicklungspolitik ist eben aus meiner Sicht eine verhinderte Globalpolitik, und deshalb ist es eben nicht zufällig, dass der Einzelplan des BMZ nur die Nummer 23 hat. Die Folgen dieser Verdrängung, vor allen Dingen des Ost-West-Konflikts und der unbewältigten Nord-Süd-Konflikts, ist die Orientierungslosigkeit, die heute von politischen Akteuren sich ergeben hat, und das Aufkommen des Religionskonflikts. Also Tendenzen, die dann ganz bestimmt nicht sich ergeben hätten, würde ein anderes Verständnis der Entwicklungspolitik hätte sich durchsetzen können. Ich kann jetzt aus Zeitgründen natürlich nicht auf die verschiedenen Themenfelder und Sektoren, Querschnittsthemen und so weiter eingehen, die unsere publizistische und redaktionelle Praxis ausgemacht haben. Aber wir haben in unserer Praxis immer versucht, eben dieses Verhältnis zwischen globaler Ebene und den verschiedenen anderen Ebenen, auch bis hin zur Projektebene, publizistisch umzusetzen. Ein Konzept ist erst dann eins, ein publizistisches, wenn es sich Klarheit verschafft hat, für wen es die Publizistik betreibt. Das wurde schon von Herrn Gissiebel erwähnt, dass die Ideen ursprünglich waren, dass man sich an ein Massenpublikum wendet. Wir aber sehr schnell festgestellt haben, dass das nicht besonders, überhaupt gar nicht so wichtig ist, sondern viel wichtiger ist es erstmal eigentlich die Grundfragen der Entwicklungspolitik in den Köpfen der Multiplikatoren, der Meinungsbilder zu verankern. Und deshalb war das sozusagen unser Ausgangspunkt, und die Eingliederung in den evangelischen Pressedienst war so gesehen eigentlich von vornherein ein Grundübel. Gut, wir hatten den Vorteil, dass wir Teil einer gesellschaftlichen Großinstitution waren, der evangelischen Kirche. Zweitens war der evangelische Pressedienst zwar, was seine publizistische Wirksamkeit anbelangt, kann man ihn ja gerade nur noch in Promillegrößen berechnen. Aber dennoch war er natürlich ein Organ, das sich an die großen, also praktisch abonniert wurde von allen großen Zeitungen und allen großen Medien. Von daher bot er strukturell eine gewisse Chance, an eine größere Öffentlichkeit zu kommen. Aber die Frage war eben, wollen wir nur Informationen verbreiten oder wollen wir Diskurs anstiften, damit in den Köpfen der Vereinigung der Multiplikatoren als Ersten etwas sich ändert zu solchen Themen, wie ich sie versucht habe, kurz zu skizzieren. Und dieser Konflikt hat die ganze Zeit eigentlich die Zeitschrift geprägt. Wir durften uns noch nicht mal Zeitschrift nennen. Die Verzeitschriftung des Informationsdienstes war schon sozusagen das Unwort, was wir immer wieder verwandten, was uns aber dauernd vorgehalten wurde. In der Kirche selbst war es auch verboten, von Entwicklungspolitik zu sprechen, also beim sagen wir, Brot für die Welt, sondern es wurde Entwicklungszusammenarbeit daraus gemacht oder im publizistischen Bereich entwicklungsbezogene Publizistik und Bildung und Publizistik. Entwicklungspolitik als Politik war schon von vornherein ein Unwort. Und aus dieser Gemengelage heraus ergab sich eben ein dauernder struktureller Konflikt, den wir eigentlich innerhalb der Redaktion des EPD nicht lösen konnten. Ein Beispiel, wie absurd dieser Konflikt war, war diese Karikatur. Das war die erste Ausgabe, die ich redigierte, 1983. Das war also eine sehr berühmte Karikatur von Brooks über Reagan, seine Mittelamerika-Politik. Also die Banane wächst ihm in den Mund. Und ich bin eigentlich, war noch in der Probezeit und ich wäre wahrscheinlich entlassen worden. Also natürlich Kai Schade hat sich größte Mühe gegeben, das zu verhindern, hat das auch, war sein Werk. Weil wir hier nachrichtlich gearbeitet haben, wir haben nämlich beschlagnahmt draufgeschrieben. Das war also, und dann gab es noch einen Artikel drin, der erklärte, warum diese Karikatur auf Demonstrationen vor dem Generalkonsulat in Frankfurt und dann von der Polizei kassiert wurde und dass das eben beschlagnahmt wurde. Wir haben also sozusagen nachrichtlich gearbeitet. Das war sozusagen das im Sinne dieser Überschrift kreative, dass wir mit Konflikten kreativ umgegangen sind. Es war ganz witzig, dass nochmal anschließend die Demonstranten diese Ausgabe genommen haben und dann wieder demonstriert haben. Und einige wurden dann beschlagnahmt von diesen Exemplaren, aber andere konnten auch sichergestellt, also konnten die Leute wieder mitnehmen. Es hieß eben als Argument, Karikatur ist, es gibt sozusagen kein Medium, was nicht so meinungsäußernd ist wie Karikatur, und das ist ja auch richtig. Und deshalb kann eine Karikatur nicht Teil einer wertneutralen, in Anführungszeichen, Agentur sein. Diesen Konflikt, den haben wir eigentlich sehr gut durchgestanden. Wir haben dann später fast jede Ausgabe mit einer Karikatur geschmückt, also auch die Titelseite. Aber es war, um es nur deutlich zu machen, aus diesem der Grundkonstellation her ein Grundkonflikte. Es gibt zahlreiche Konflikte auch innerhalb der evangelischen Kirche, sind auch teilweise erwähnt worden, Antirassismusprogramm, dann beispielsweise als die Dürrekatastrophe 1983, 84, als da sozusagen wieder eine Welle der Caritas entfaltet wurde und wir dann Publizistik machten, einerseits die eigentlichen Verursacher für die Not herauszustellen und gleichzeitig auch die Möglichkeiten, dieses Hungerproblem oder das Versorgungsproblem selber zu lösen und dass die Befreiungsbewegung in Äthiopien und am Horn von Afrika tatsächlich sehr wesentlich die Befreiung, also die Versorgungslage bei sich lösen können. Ja, ich sehe schon, also die Zeit ist vorangeschritten. Noch ganz kurz zu dem Punkt der Konzeption. Unsere Hauptadressaten? Ich habe schon gesagt, die Multiplikatoren und die Frage war dann, welche Rolle wollen wir da spielen? Das höchste Ziel hätte sein können, vielleicht das zentrale Organ der entwicklungspolitischen Multiplikatoren zu sein. Diesen Anspruch, der schon recht maßlos zumindest auch klingt, war deshalb schon unmöglich, weil es ja gar nicht ein Netz auch nur oder ein Zusammenhaltsgefühl der entwicklungspolitischen Multiplikatoren gäbe, für die es Sinn machen würde, ein in Anführungszeichen zentraler Organ zu schaffen. Dennoch haben wir, schon sagen, wir haben dieses Thema schon diskutiert, ob wir in diesem Sinne eigentlich eine Rolle spielen können sollten. Dann als die nächste etwas abgestufte Ebene war, ein Leitmedium zu sein für den entwicklungspolitischen Diskurs. Da meine ich, haben wir schon einen gewissen Beitrag leisten können. Oder zumindest, das war auch Kai Schades Hauptanliegen, ein Forum für die Multiplikatoren zu sein, um den Diskurs zu führen und auch Wirkung zu haben auf politische Prozesse. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir hatten einmal wahnsinnig Glück, dass Franz Nüscheler einen Artikel geschrieben hat, den wir lange mit ihm diskutiert haben, über die Frage Fusion von Kreditanstalten für Wiederaufbau und GTZ damals noch, also die große Reformlösung, organisatorische Reformlösung. Und die beiden Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende von KfW und Geschäftsführer der DEG, der KfW, gingen in den ABZ, mit der stolzen Brust, wir haben das Problem gelöst, also niemand will noch diese Vereinigung. Und dann kamen aber alle ABZ Bundestagsabgeordneten und zeigten ihnen diesen Artikel von Nüscheler, der sehr gut argumentierte für die Fusion von GTZ und KfW, sodass zumindest eine weitere Runde eingeleitet werden konnte, diesen Prozess weiterzuführen, der aber dann doch nicht zu dieser Einigung führte. In der Auseinandersetzung mit dem EPD, mit der EPD-Redaktion, Zentralredaktion, haben wir dann, und vor allen Dingen Kai Schade war da natürlich der Hauptakteur, gesagt, die Heimat ist nicht der evangelische Pressedienst für solche publizistische Wünsche, die wir haben, sondern es ist ein eigener Herausgeber, den wir haben müssen. Es sind dann, ein Aufruf hat Kai initiiert, den vor allen Dingen dann der Herr Wiebus von den IG Medien transportierte und der wichtige Unterschriften bekam. Wir hatten es auch geschafft, dass ein Ausschuss bildete von Bundestagsabgeordneten, die sich für uns engagierten. Vielleicht noch eine kleine Anekdote in dem Zusammenhang. Wir trafen uns im Bundestag. Das war also Werner Schuster, Uschi Eid und Herr Pinger von der CDU, die das in Gang gebracht hatten. Und es saßen also Vertreter von politischen Stiftungen und den größeren Nichtregierungsorganisationen, auch kirchlicherseits, da. Und zuerst kam der Vertreter der Ebert-Stiftung, der uns erzählte, also eigentlich die Zeitschrift brauchen wir nicht. Wir fördern hier einen Informationsdienst aus der Dritten Welt, den IPS. Und im Übrigen fördern wir auch das Blatt EP, das sind entwicklungspolitische Informationen. Und also brauchen wir nicht. Das war sozusagen der Schlag in die Magengrube. Alle haben erwartet, die Ebert-Stiftung wird doch eigentlich das Blatt hier gerade besonders hochhalten. Und dann kam der Vertreter der Seidel-Stiftung, CSU, und sagte, nein, bei uns ist es ganz anders, ich muss mich entschuldigen, dass wir nur ein Abo haben und das kopieren wir jedes Mal zu 30 Mal und faxen, oder wir faxen es an unsere Außenstellen und das ist für uns das Allerwichtigste als Anregung und Diskussion, um unsere Arbeit hier zu hinterfragen und wichtig zu machen. Ja, es ist dann eben 2003 gelungen, doch einen eigenen Träger für die Zeitschrift zu finden, der im Wesentlichen ökumenisch geprägt ist, aber auch noch auch aus nichtkirchlichen Stellen auch noch Unterstützung hat und vor allen Dingen, da wird ja Urs Jeggi noch darauf eingehen, maßgebliche Unterstützung von der schweizerischen Seite bekommen hätte. Ohne die Unterstützung aus der Schweiz wäre es in Deutschland nicht möglich gewesen, diesen neuen Trägerkreis zustande zu bekommen. Ja, aus Zeitgründen kann ich dann nicht mehr auf die neue Zeitschrift eingehen, mit der ich aber auch nichts mehr zu tun habe, obwohl ich sie mitkonzipiert habe. Dankeschön.